Lob und Dank sei dem Herrn für das herrliche Wort, das wir schon gehört haben. Dem Bruder Ross bin ich ein bisschen böse. Der war am Sonntag in Zürich, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich schaute über die ganze Versammlung und wollte ihn irgendwo sehen. Und ganz zum Schluss erfuhr ich, dass er als letztes in der Ecke gesessen hat. Aber was sollen wir dazu sagen? Es gibt manche Leute, die drängen sich vor, andere ziehen sich zurück. Wer am meisten hat, möchte am liebsten sitzen bleiben. Wir sind in jedem Fall Gott dankbar für alles, was er tut, was wir empfangen haben für die Übersicht des Heilsplanes, überhaupt der Gedanken Gottes. Der heutige Tag war mit einer traurigen Nachricht verbunden, als Bruder Reinhold Illing mich anrief, dass sein Vater heimgegangen ist. Irgendwie bewegen einen solche Nachrichten und Stunden ganz besonders. Man denkt dann über vieles nach, auch über Stunden, die man gemeinsam verbracht hat. Und ich gehöre immer zu denen, ich hoffe es wenigstens immer, die nie streiten. Opa Illing war ein Mann, der Gott erlebt hat, dem treu gedient hat, der aber vielleicht den neuesten Stand der Dinge nicht so fassen konnte, wie es vielen älteren Geschwistern ja geht. Aber ich erinnere mich gern an die Stunden, in denen wir zusammensaßen. Und er musste einfach zugeben, er sagte mir wohl, Bruder Ewald, mit dir kann man nicht streiten, auch wenn man anderer Meinung ist. Und das hat mich richtig gefreut. Ihr wisst, streiten kann jeder. Dafür braucht es keine Gnade, nur ein bisschen Hitze im Kopf. Und dann geht das los. Solche Leute findet man täglich und überall. Aber ich hab's im Paulusbrief noch gelesen, als er sagt, ich bin allen alles geworden, um einige zu retten. Das ist eine Gnade, wenn ein Mensch, der ganz anders gelagert ist, trotzdem von dir und mir voll akzeptiert wird, so wie er ist. Nicht, wie wir ihn haben möchten, sondern so, wie er ist. Wir haben manches gemeinsam gehabt, gerade in den letzten Jahren. Er ist ein ganz alter Schaffreund. Er war es auch schuld, dass ich die Schafe angeschafft habe. Aber er suchte Gemeinschaft. Er suchte einen Menschen, mit dem er mal sprechen konnte, wo man sich hinsetzen konnte. Und trotz der wenigen Zeit bin ich heute dankbar, dass wir manche Stunde zusammengesessen, erzählt, über Gottes Wort gesprochen, gebeten und auch zusammen geweint haben. Das sind dann Tage wie der heutige, an denen man dankbar zurückschaut. Es gab nicht einen Tag irgendeine Missstimmung, wenn ich sah, dass die Richtung nicht so ganz stimmt, schlug ich ein anderes Thema an oder ja. Es gibt so viele Dinge, über die man sprechen kann, ohne etwas heraufbeschwören zu müssen. Und da war Bruder Brenim, so glaube ich, uns allen ein unwahrscheinliches Vorbild. Er mit seiner Gotteserkenntnis, mit der Gabe der Offenbarung, zu wissen, wie die Menschen geartet sind und trotzdem diese göttliche Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt, jede Lehre, alles Wissen übersteigt und den Menschen in Verbindung mit Gott bringt. Ganz am Ende werden wir alle feststellen, dass die Erlösung, die uns zuteil geworden ist, durch das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha geschah. Wir haben absolut keine Mühe zu glauben, dass viele aus allen Zeiten, aus allen Gemeindezeitaltern im Himmel sein werden. Ich möchte euch doch prüfen heute Abend, wirklich prüfen, mal sehen, wie es um uns steht. Wie viele glauben tatsächlich aus ganzer Überzeugung, dass auch aus der Zeit der Reformation, wo nur ein ganz wenig Licht und Erkenntnis Gottes war, dass wir davon oder aus der Zeit viele im Himmel wiedersehen werden. Wer kann das glauben? Oh, das gefällt mir. Wer kann glauben, dass wir aus der nächsten Runde, wo noch gar keine Glaubenstaufe gepredigt wurde, aber die Heiligung entsprechend der Wahrheit, wie Gott sie damals offenbarte, unter John Wesley und wer sie alle waren, Whitfield und anschließend eine große Anzahl anderer, könnt ihr wirklich glauben, dass Gott in seiner Gnade den Zustand, der existierte, mit eingeschlossen und dass er wirklich auch da Menschen gerettet, zu sich gezogen und dass wir sie in der Herrlichkeit wiedersehen werden? Glaubt ihr es wirklich? Tja, dann sind wir zufrieden. Und auch in den folgenden Erweckungen. Wisst ihr, wann es kritisch wird? Schlimm wird es, wenn Gott etwas offenbart und die Menschen dagegen ausschlagen. Dann wird es kritisch. Aber sofern Gott etwas offenbart und die Menschen es annehmen, soweit es ihnen gepredigt wird, mehr können sie ja nicht glauben, weil der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Jeder Mensch kann nur den Teil für sich im Glauben annehmen, der ihm aus dem Worte gepredigt wird. So werden wir aus allen Zeitaltern, aus der Zeit, wo John Smith, der große Begründer der Baptistengemeinden und alle, die damals predigten, alle, die in der Pfingsterweckung von Gott besonders gebraucht wurden, wir werden alle Erlösten aus allen Zeitaltern in der Herrlichkeit wiedersehen. Sogar einen Abraham, Isaac und Jakob, die von Bekehrung und von Wiedergeburt und von Taufe und Geistestaufe überhaupt nichts wussten. Auch die werden wir dort wiedersehen. Kindersleute, bei unserem Gott ist doch alles eine fest beschlossene Sache. Ihr sagt einem Noah, baue die Arche. Und dann steht der kleine Vers. Und Noah tat genau, wie der Herr ihm geboten hatte. Das genügt. Dann lesen wir im neuen Vers einen einzigen Abschnitt, dass er gerecht war und ein Prophet Gottes und dass seine gerechte Seele litt unter dem allem, was damals vor sich ging. Wir werden alle, von Henoch bis Maleachi, alle, zu denen Gott geredet, die ihm geglaubt haben, die werden wir alle wiedersehen. Alle. Ich sage noch einmal, schlimm wird's nur, wenn Gott redet, wenn Gott sein Wort offenbart, wenn Gott tiefer führt und die Menschen dann ausschlagen. Dann geht's nicht gut. Denn dann setzt Ungehorsam und Unglaube ein. Und dazu sind wir nicht da. Wir sind dazu da, dass wir glauben. Glauben, was uns gepredigt wird. Wenn heute aber jemand meint, es reiche aus, was vor 4 oder 200 oder 100 oder 50 Jahren genügte, der hat die geistliche Entwicklung nicht mitbekommen. Heute ist es notwendig, die Verheißungen für diese Zeit zu glauben, um sie erfüllt zu sehen. Das ist ein anderer Tag, eine andere Zeit, der Tag und die Zeit, in der Gottes Heilsratschluss zu seinem Ende gelangt und wir alle zur Vollendung kommen werden. Ich war irgendwo und da sagte ein Sohn zu seiner Mutter, eines Tages wirst du im Altersheim landen und niemanden haben, der sich um dich kümmert oder für dich sorgt. Das ging ihr wie ein Stich durchs Herz. Und eine Frau, die nichts als Gutes getan hat im ganzen Leben. Nein, solche Menschen müssen noch eine Erneuerung, eine Wiedergeburt erleben. Sie müssen das Wesen Jesu haben, um zu begreifen, dass man auch andere nicht verletzen kann, auch nicht in Worte. Manchmal können Worte solche Wunden reißen, dass es einfach furchtbar ist. Aber wir haben es ja gelernt, wie die Schrift sagt, jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Und so wollen wir uns die Gnade von Gott erflehen, dass er uns bewahrt, auch darin bewahrt, einander nicht zu verletzen. Wie schnell passiert das? Und schon kommt Betrübnis, Missverständnisse, Schmerz kommt auf. Und jeder Mensch, der Schmerz empfindet, der fühlt sich nicht wohl. Und schon fühlen sich andere nicht wohl in unserer Gegenwart. Gott will jetzt am Ende Menschen aus uns machen, die inniges Mitgefühl haben, Menschen, die in seinen Wegen wandeln, auch wissen, wo es am Platze ist, etwas zu sagen. Und mir fiel auf, in dem Text, der gelesen wurde. Im Übrigen bin ich dafür, dass wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen, denn so steht's ja geschrieben. Hier lesen wir etwas ganz Besonderes im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Ich glaube, Vers 4 hat mein teurer Bruder schon betont. Es heißt hier: Aber ich habe euch dies gesagt, damit, wenn die Stunde der Erfüllung kommt, ihr daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Das Schöne an dem, was uns widerfährt, wo dem Reiche Gottes geschieht, worin das wir hineingezogen oder woran wir teilhaftig werden, ob es den guten oder schlechten Bereich betrifft, alles ist uns im Voraus gesagt worden. Man wird euch verfolgen, überantworten, ein Bruder den anderen und meinen, man habe Gott einen Dienst getan. Ja, wie wörtlich geschrieben steht, dass jeder, der euch tötet, meint Gott eine Opfergabe darzubringen. Schöne Opfergabe. Einen anderen preisgeben, ist eine leichte Sache. Aber sich selber als lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer auf seinen Altar zu legen, wie es wohl in Römer 12, meine ich, steht, das ist dann schon wieder eine ganz andere Sache. Was mir noch auffiel, ist die Art der Rede, die der Herr geführt hat. Ich habe euch nicht gleich zu Anfang alles gesagt, als ich noch bei euch war. Sie konnten es nicht ertragen. Jetzt scheint es so, als sei er gar nicht mehr mit ihnen, ist aber trotzdem noch da, sind die letzten Augenblicke, in denen er mit ihnen spricht, sich ihnen anvertraut. Und wir kommen nachher noch darauf, wo er sagt: Es kommt die Zeit, wo ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden werde. Auch da war eine Phase, es ging von Klarheit zu Klarheit. Der Herr konnte immer mehr mit der Sache an die Oberfläche kommen. Es heißt hier: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe oder weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Helfer nicht zu euch kommen. Als der Herr auf Erden war, konnte er in Jerusalem sein, aber war dann nicht in Samarien. War er in Samarien, war er nicht in Kapernaum. Als er auf Erden war, ist er zeitlich oder örtlich an die Stelle gebunden gewesen. War er in Kana in Galiläa, war er nicht in Joppe. Heute kann er überall sein. Auf der ganzen Erde, bei allen Gläubigen, in jeder Versammlung, nach der Verheißung, die er selbst gegeben hat, wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So sagte er: Für euch ist es gut, dass ich hingehe. Auch für uns war es gut. sonst wäre in Jerusalem geblieben. Und die Jünger wollten ja, dass er sein Königtum antritt und waren sogar enttäuscht und sagten, wir meinten, dass du Israel erlösen und dein Reich aufrichten wirst. Und es geschah ganz anders. Er musste erst die Bedingungen schaffen, die dazu notwendig waren, um das Reich aufzurichten. Und dann galt zunächst einmal, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, sondern ist inwendig in uns. Und dann kommt die Zeit, wo das Reich Gottes äußerlich da sein wird und wir mit dem Herrn in seinem Reiche sein und herrschen werden. Traurigkeit hatte die Jünger erfüllt. Und hier kommen wir zu dem Punkt, der mich eigentlich bewegt. Ich habe, wie gesagt, als ich das heute hörte, war ich irgendwie so nah am Wasser gepflanzt. Die Tränen liefen mir, ohne dass ich es wollte. Man dachte über vieles nach. Das Leben eines jeden Menschen ist nur kurz. Wir haben nur ein Leben. Kein Tag kommt zurück, keine Woche, kein Monat, kein Jahr, keine Stunde. Ich habe mich gefragt, was ich für Gott habe tun können und was an Frucht wohl da sei. Und ihr wisst ja, es gibt eben doch Momente im Leben, wo man sich prüft vor dem Angesicht Gottes, um zu wissen, ob wir, wie er sagte, hingegangen sind, um Frucht zu bringen und unsere Frucht eine bleibende sein. Und mir kamen eine Anzahl Gedanken. Es begann damit, ich habe ja vor kurzem mit ungläubigen Leuten gesprochen, die Herren, die uns hier besuchten, und die waren so sehr daran interessiert zu wissen, wie denn das Gemeindeleben so ist. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was ich so sagte. Ich sagte, wir sind eine große Familie. Bei uns kennt jeder jeden. Alle sorgen für alle. Ich habe dann so richtig gesagt, wie es alles so sein sollte. Wie ich es mir vorstelle. Wie ich es mir wünsche. Ich habe das so hingestellt, als wäre es so. Und heute, als ich so innerlich bewegt war, dann kam mir doch die Frage, hast du wahrhaftiges Zeugnis abgelegt? Oder ist das nicht so, wie du gesagt hast? Ich habe es zum Ausdruck gebracht, wie ich es mir wünsche, wie ich selbst empfinde. Und ich möchte, wenn es mich betrifft, das sage ich, glaube ich, mit aufrichtigem Herzen, mit einem jeden, der leidet, mitleiden, mit den Weinenden mitweinen, mit den Fröhlichen fröhlich sein, das ist mir mitgegeben von Gott. Und trotzdem kann man das so wenig in die Tat umsetzen. Man kann es anderen so wenig zeigen, welch einen Anteil man an ihrem Geschick hat. Wir sind uns auch längst nicht nah genug gekommen. Wir sind auch da Nöte. Wir haben es noch nicht mal richtig gelernt, miteinander umzugehen. Da sind die ungläubigen Menschen manchmal mit mehr Weisheit gesegnet als Gläubige. Gläubige werden sehr schnell überheblich, sehr schnell arrogant, sehr schnell richten und urteilen sie und richten zugrunde. Aber wir sollen vom Herrn lernen. Er sagt, lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber gleichzeitig kam mir heute der Gedanke, dass die Gemeinde ja doch irgendwann diesen Stand erreichen muss. Auch den Stand, dass sich jeder, der vor Gott bestehen will, sich dem Worte beugt und unterstellt. Dass niemand mehr da ist, der nach seiner eigenen Fasson selig werden möchte, sondern wirklich in den Schranken des Wortes läuft, um das Ziel zu erreichen. Die Frage, die ich jetzt wieder habe, wäre, ob wir nicht alle in etwa gleich empfinden, dass wir verspüren, wir müssen inniger und herzlicher miteinander verbunden sein. Habt ihr das? Verspürt ihr das? Es müsste möglich sein, dass man in der göttlichen Liebe so verbunden ist, dass der Schmerz des einen der Schmerz aller ist. Und dass die Freude des einen die Freude aller ist. Dass wir wirklich dies zusammengefügt sein von Gott zu einem Leibe. Und man höre und staune, ich las gerade gestern so in die Nacht hinein, ein Buch eines lutherischen Pfarrers aus Berlin, der aber noch echter Protestant ist, der sich mit dem Papsttum auseinandersetzt wie mit dem Teufel. Ich habe es kaum gewusst oder geahnt, dass es sowas noch gibt. Und dann steht da tatsächlich ein Passus abgedruckt von irgendeinem Papst, der gesagt hat, Christus ist sicher das Haupt, aber Maria der Hals, der ihn bestimmt. Und man merkt, wie jetzt ein Aufbruch überall vor sich geht. Glaubt es mir, der Teufel wird nicht alles verschlingen. Es wird noch eine Scheidung durch alle Kirchen und Freikirchen hindurchgehen. Es gibt genügend Menschen, die, auch wenn sie sonst verschiedene Wahrheiten nicht erkannt haben, aber den Weg nach Rom, den mögen sie doch nicht gehen. Und dieser Mann deckt auf, wie das Spiritismus ersten Ranges ist, mit dem Anrufen der Toten und so weiter. Ich habe mich darüber gefreut, dass Menschen den Mut haben, in dieser Zeit, nicht nur Bruder Frank oder wir hier, sondern andere, das Licht, das sie aus der Heiligen Schrift heraus erkannt haben, auf den Leuchter zu stellen. Und wie ich eben schon sagte, ich glaube, dass Gott der Menschheit eine ganz reelle Chance, ein Gnadenangebot machen wird, ehe die Tür sich für immer verschließt. Und die einen werden sich auf die Seite Jesu Christi, unseres Herrn, stellen und womöglich noch in alle Wahrheit eingeführt werden. Denn wer will mir streitig machen oder mich davon abhalten zu glauben, so wie der Geist Gottes in allen Erweckungsphasen über Kirchen und Freikirchen kam und das erleuchtete, was damals verkündigt wurde. Wer will mir den Glauben streitig machen, dass derselbe Geist Gottes am Ende der Tage das Wort, das jetzt für diese Zeit zutrifft, nicht auch beleuchtet, erleuchtet und denen offenbart, die dazu bestimmt sind, Anteil an dem zu haben, was Gott noch tun wird. Wir mögen eine Zeit warten müssen, und wohl dem, der warten kann. Denken wir an die Propheten, an Männer Gottes. Und Mose hat im Ernst, ihr könnt es nachlesen, wirklich nur 10 Jahre zu früh angesetzt. Er hatte, anstatt die 400 Jahre abzuwarten, war mit 390 Jahren, mit genau 390 Jahren, war es um ihn geschehen. Er verspürte in seinem Inneren die Berufung. Er wusste, wozu er von Gott gesetzt war. Aber die Zeit musste kommen. Als die Zeit erfüllt war, steht geschrieben, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt unseres Fleisches. Für alles muss die Zeit kommen. Was war die Folge? Er hat einen Ägypter totgeschlagen, im Sand verscharrt. Am nächsten Tag stritten 2 Hebräer miteinander und er geht hin und sagt, Moment mal, wer tut hier wem Unrecht? Und dann sagt der eine, mal langsam hier, du meinst wohl, du kannst mit uns so verfahren wie gestern mit dem Ägypter? Und der Mose zog zurück, woher er gekommen war. Es vergingen genau noch 40 Jahre. Und deshalb ist die ganze Zeit, deshalb wissen wir so genau, dass die ganze Zeit 430 Jahre gedauert hat. Man muss die Zeit abwarten können. Ich sage euch, wenn es einem unter den Fußsohlen brennt, dann mir. Aber ich werde mich hüten, dem Herrn vorauszugehen. Ich habe das hier schon gesagt. Wir warten darauf, dass die letzten und abschließenden Dinge in der Brautgemeinde geschehen sollen und haben nicht begriffen, dass die Brautgemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen noch längst nicht herausgerufen worden ist. Man muss die Dinge nacheinander sehen, man muss sie der Reihe nach betrachten. Das Letzte kommt dann wirklich ganz zum Schluss. Aber wir sind getrost, manchmal ein bisschen verzagt, bisschen hoffnungslos, ein wenig mutlos. Und dann kommen wir in die Gegenwart Gottes. Es kommt neuer Friede, neue Zuversicht, neuer Glaube in unsere Herzen. Wir glauben nicht an uns und wir glauben nicht uns. Wir glauben an Gott und wir glauben Gott. Wir glauben, was er gesagt hat. Darin sind wir verankert. Was noch ganz wichtig ist, in dem uns vorgelesenen Wort, ist die Tatsache, dass der Heilige Geist von der Sünde überführt. Oh, wie schnell wollen Menschen einander von der Sünde überführen. Das ist Sünde. Und dann packen sie dich an den Kragen und versuchen dir klarzumachen, was Sünde ist. Solche Menschen sind noch selber bis über beide Ohren, zumindest in die Sünde des Unglaubens verstrickt. Viele stehen über allem, genau wie die Pharisäer auch. Aber ihr Herz war eine Räuberhöhle und das Haus Gottes ein Räuberhaus. Aber äußerlich hatten sie lange Gewänder, da konnte man nicht viel sehen. Gingen auf die Märkte und ließen sich von allen grüßen und haben die oberen Plätze, ob es eine Hochzeit war oder wo immer es war, saßen sie immer vorne an. Jeder hat sie gegrüßt, Rabbi, und innerlich waren sie voll Totengebeine. Getünchte Gräber waren sie. aber äußerlich waren sie fromm. Ich denke da an Johannes 9, ich bin nicht böse, aber man sieht die Art und Weise, da ist irgendjemand in Not geraten und sie waren sofort die Richter da, die Rechtsanwälte oder was immer sie waren. Wir haben sie gepackt. Was sagst du? Was, wenn jemand sie gepackt hätte? Was wäre dann gewesen? Hätten sie um sich geschlagen mit allen Vieren. Aber hier wird uns tatsächlich gesagt, wenn ich hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen. Nicht der Evangelist, nicht einer dem anderen, der Heilige Geist wird unter der Verkündigung des Wortes überführen, wird überzeugen, wird mächtig wirksam sein. Ich sage euch, da liegt der Punkt. Wir brauchen wieder eine Verkündigung, unter welcher der Heilige Geist zu wirken beginnt. Dass die Menschen nicht nur ein wenig Angst bekommen, weil sie dann eventuell runterfahren müssten, sondern dass der Geist sie überführt und dann ihnen Jesus als Retter verklärt und sie das Heil und die Erlösung annehmen können. Er wird der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Das sind die drei Hauptthemen und drei Hauptsachen, um die es geht. Aber jetzt, um welche Gerechtigkeit, um welche Sünde, über welches Gericht? Wie sehen diese drei Dinge in der Tat aus? Ich lese Vers 9. Da beginnt es. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also über den Unglauben, über die Sünde des Unglaubens, aus der alles andere hervorkommt. Der Heilige Geist wird der Welt die Augen öffnen über die Sünde. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und das sagt der Herr, ihr könnt es ja alle nachschlagen. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Also, der Unglaube, diese böse Sache, die Gottes Wort in Frage stellt und ihn damit zum Lügner macht. Der Geist Gottes wird der Welt, mir, dir, wir sind ein Teil dieser Welt, die Augen öffnen über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Punkt 2, über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe. Was war's? Er hat das Werk als Sohn Gottes für alle Söhne und Töchter Gottes vollbracht, um sich dann zu Rechten der Majestät Gottes gesetzt. Also über diese Gerechtigkeit, die Gott der Menschheit in Jesus Christus zurückgegeben hat. Und ihr könnt das Wort, würde ich euch am liebsten vorlesen, steht hier wohl, ich habe ja nicht damit gerechnet, aber es steht hier in Römer Kapitel 3, Römer Kapitel 3 von Jesus Christus, unserem Herrn. von Vers 25. Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt, damit er seine Gerechtigkeit erweise. Amen. Er wird die Welt die Augen öffnen über Gerechtigkeit. Wann? Nachdem das Opfer vollbracht und die göttliche Gerechtigkeit den Gläubigen zurückgegeben wurde. Wir bleiben nicht in der Sünde des Unglaubens stecken. Der Herr hat uns die Augen geöffnet und aus dem Unglauben herausgeholt. Und deshalb sind wir gläubig geworden. Und sind wir gläubig geworden, so erkennen wir, dass Gott uns gerechtfertigt hat. Amen. Es gibt keinen Menschen, der sie noch rechtfertigen muss, den Gott schon gerechtfertigt hat. Nur, wer die göttliche Rechtfertigung noch nicht erlebt hat, der wird versuchen, sich zu rechtfertigen, wollen wir ihm dabei nicht helfen. Dann geht's weiter, den Vers, wie weit haben wir gelesen? Vielleicht lesen wir noch Vers 26. Er wollte also seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit er selbst als gerecht dastehe und jeden, der den Glauben an Jesus besitzt, für gerecht erkläre. Wir könnten, was dieses Thema betrifft, das ja Luther sehr beschäftigt hat, die wahre Rechtfertigung, die auf den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi gegründet ist, wurde ihm zur Seligkeit, zur Glaubensgewissheit, zur Heilsgewissheit. Dasselbe ist mit uns. Was haben wir hier vor nicht langer Zeit gesagt? Es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang die besten Versammlungen besucht. Und wenn das Ende kommt, dann haben sie keinen Frieden mit Gott. Dann haben sie keine Gewissheit, dass er sie angenommen hat. Und dann ist man erschüttert und stellt sich die Frage, was Gottes Wort ausgerichtet hat. Ihr Lieben, wollen wir nicht im Unglauben verharren und dadurch Gott verunehren, sondern im Glauben uns die Augen öffnen lassen, wie über Sünde, dass wir nicht geglaubt haben, so jetzt über den Glauben, dass wir es fassen können, von Gott gerechtfertigt worden zu sein durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das war das Zweite. Das Dritte gehört einfach dazu. Es heißt hier in Vers 11, über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Auch das müssen wir begreifen, dass der Herr das Urteil, oder ich möchte sagen, die Verdammnis nicht über den Menschen ausgesprochen hat, sondern über die Schlange. Da gab er direkt die Verheißung von dem Samen, der durch das Weib kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und wenn wir das von ganzem Herzen glauben, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, wie der Herr damals sagte, jetzt ergeht das Gericht über den Fürst dieser Welt. Und ich habe den Satan wie einen Blitz vom Himmel herabfallen sehen. Was war's? Er sah schon den Sieg über den Satan vor Golgatha. Was sollen wir nach Golgatha sehen? Einen besiegten, aus dem Himmel geworfenen Feind. Aber diese Dinge kann einem nur der Geist Gottes offenbaren. Dazu ist er gekommen. Und wisst ihr, dass es viele gibt in dieser Generation, und ich bin für die Gaben, ich wünschte von ganzem Herzen, dass wir noch einmal, wie am Anfang der Apostelzeit, ein wahrhaftiges Wirken des Heiligen Geistes erleben. Aber was jetzt die Zwischenzeit betrifft, so gibt es viele, die im zweiten Bereich gesalbt sind, im Geistbereich, haben in ihrer Seele aber diese grundlegenden Erfahrungen nicht gemacht. Und deshalb ist alles auf so wackeligen Füßen. Gott möchte uns festigen, er möchte gründen und er will sich offenbaren. Es wäre so viel zu sagen, das sind alles so kostbare Worte. Unser Herr hat sie gesprochen. Heute will er dich und mich dadurch ansprechen. Wir sollen uns die Frage stellen, inwieweit der Herr in unserem Leben, in unserer Seele, das, was er verheißen hat, das ist nämlich auch eine Verheißung. Er hat ja vorher gesagt, damit, wenn die Stunde der Erfüllung kommt, ihr daran gedenkt, dass ich es euch zuvor gesagt habe. Ganz gleich, was er gesagt hat, ob von Verfolgung, ob davon, dass der Geist kommt und überführt, von Sünde, von Gericht, von Gerechtigkeit, ganz gleich, was er sagte. In dem Moment, wo das, was er sagte, sich erfüllt, denken wir mit Dankbarkeit an das, was er verheißen hat. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Die Strafe, die uns hätte treffen müssen, hat unseren Herrn und Erlöser getroffen, der ihm dann den Kopf zertreten und den Stachel des Todes herausgezogen und überwunden hat. Ich sage euch, wenn wir das alles so von Herzen glauben können und Gott zutrauen würden, dass er zu seinem Worte steht, ich meine fast, dass wir es erleben müssten, dass auch die Toten auferweckt werden. Wir haben ein Wort Gottes in der gesamten Fülle ohne jeglichen Abstrich. Wir haben nicht ein Drittel, nicht zwei Drittel, wir haben ein volles Maß dessen, was Gott geredet. Und sollten wir nicht ein volles Maß dessen bekommen, was Gott tut? Hat er nicht immer das Wort, das zu den bestimmten Zeiten gepredigt wurde, hat er nicht gerade das Wort erleuchtet? Hat er nicht gerade das Wort bestätigt und in den Herzen der Menschen lebendig gemacht? Wenn wir das Wort für diese Zeit gehört haben, dann wird der Geist Gottes das Wort lebendig machen. Bruder Brenham hat es immer wieder gesagt aus Johannes 14, 12, wo der Herr spricht, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Möge Gott uns die Verbindung zu ihm schenken, Verständnis im Umgang miteinander, dass wir, wie die Schrift sagt, einander in Liebe ertragen, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst, dass alle Dinge, die Not bereiten, die Spannungen hervorrufen, dass man alles abwägt, ehe man überhaupt etwas sagt, um zu bedenken, welche Folgen es haben könnte. Deshalb möge Gott uns die Weisheit schenken, für die kurze Zeit, die wir noch auf Erden haben, dass wir sie für ihn ausnutzen können und dass er aus uns ein lebendiges Beispiel machen könnte. Ich würde mich freuen, wenn man am Ende sagen könnte, so stand mein Volk oder war meine Gemeinde am Anfang, wie sie jetzt am Ende ist. Bruder Brennan hat es in seinen Predigten gerade, die wir jetzt übersetzt haben, die als übernächste wohl herauskommen wird, immer wieder betont, dass der Herr verheißen hat, die Gemeinde am Ende in den Zustand zu versetzen, wie die Epheser Gemeinde am Anfang war, gesegnet mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist. Wollen wir es glauben, dass die Wiedererstattung nicht leere Worte in sich birgt, sondern die Kraft Gottes in sich trägt, um werden zu lassen, was darin ausgesprochen wurde. Der Name des Herrn sei hochgelobt und hochgepriesen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Danke dir, dass wir glauben können, erleben dürfen, was du geredet hast.
Oh Gott.
Möge dein Geist über uns kommen,
bitte, mein
jeden Bereich,
ja, Herr,
erleuchten, offenbaren,
mein Gott,
und zur Realität führen.
Ja.
Wir bringen dir alle Fürbitten,
mein Gott,
alle Gebetsanliegen,
ja, Herr,
besonders die aus der GSSM.
Mein Gott.
Wollest du, o treuer Gott,
Jesus,
dich erbarmen,
ja,
dass sie dort erleben, dass wir hier für sie beten.
Mein Gott.
Geliebter Heiland,
ja,
du kennst die Nöte,
ja,
wir bitten dich, bevollmächtige dein Volk in deinem Namen,
ja,
dein Wort auszusprechen,
ja,
und zu glauben, dass du tust, was du verheißen hast. Ich bitte dich auch darum, schenk uns Weisheit, Gnade, miteinander recht umzugehen, treuer Gott, dass wir den Ton, die Stimme, die Lautstärke, all unsere Worte, dass wir es abwägen, o Herr, nimm alle Torheit von uns, schenk uns Gnade vor deinem Angesicht, damit wir etwas werden, das zum Lobpreis deine Herrlichkeit dient. Segne auch am Wochenende,
oh Gott,
weihe diesen ganzen Raum und alle, die hereinkommen werden, Herr, heilige die Lippen, den Mund, die Ohren, die Herzen, weihe uns dir, Herr, ich preise dich und bete dich an, in Jesu Namen. Amen.
Amen.